Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Heute geht es um den heiligen Josef. Und die eine oder der andere wird es mitbekommen haben. Am 8. Dezember 2020 rief Papst Franziskus ein Jahr des heiligen Josef aus. Und dass er das am 8. Dezember 2020 gemacht hat, das war schon auch bewusst gewählt, dieses Datum. Es war nämlich genau 150 Jahre zuvor, am 8. Dezember 1870, dass der selige Pius IX. Den Ziehvater Jesu, den heiligen Josef, zum Patron der Kirche erhob. Und 150 Jahre später erwähnte Papst Franziskus auch ganz aktuell die Covid-19-Pandemie. Diese habe verdeutlicht, welche Bedeutung gewöhnliche Menschen haben, all jene, die jenseits des Rampenlichts tagtäglich in Geduld und Stille Verantwortung tragen und Hoffnung bringen. Genau wie der heilige Josef, Zitat Papst Franziskus, dieser unauffällige Mann, dieser Mensch der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart. Pater Georg Gantiola gehört der geistlichen Familie das Werk an, er leitet auch das Theresienwerk und in einem eigenen Beitrag stellt er uns diesen besonderen Heiligen und Schutzpatron der Kirche, den heiligen Josef, vor. Pater Georg Gantiola.
Durch das Sakrament der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden und haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Darum darf ich Sie jetzt auch als Schwestern und Brüder begrüßen, liebe Schwestern und Brüder. Weihnachten, das große Geheimnis, dass Gott Mensch wurde. Der Sohn Gottes ist in diese Welt gekommen, ist unser Bruder geworden, ist ein Mensch wie wir geworden. Gott hat sich sozusagen hineingelegt in die menschliche Geschichte und Menschen, Personen waren daran beteiligt und sind durch dieses Ereignis gefordert. Zwei Personen haben besonders intensiv Anteil am Geschehen der Menschwerdung Gottes. Das ist zunächst einmal Maria, seine Mutter. Sie hat ihn empfangen, in der Schwangerschaft getragen, geboren, ernährt, erzogen. Aber auch Josef von Nazareth, der Mann Mariens, der für dieses Kind die Vaterstelle übernommen hat, der dafür gesorgt hat, dass dieses Kind in dieser Welt integriert wurde. Er hat es ernährt, ausgebildet. Er hat für die rechtliche und die religiöse Integration des Sohnes Gottes in dieser Welt gesorgt. Die wenigen Stellen der Heiligen Schrift, die über die Aufgabe des Josef uns etwas sagen, zeigen ihn als einen Mann, der demütig war, der sich selbst zurückgenommen hat und bereit war, dem Sohn Gottes zu dienen. Sie zeigen, dass er diese Aufgabe sehr mündig und reif erfüllt hat, dass er bereit war zu gehorchen und mit großer Entschiedenheit den Auftrag erfüllt hat, der ihm gesagt wurde oder anvertraut wurde. Was steht hinter diesem Ereignis der Menschwerdung Gottes? Dahinter steht der Heilsplan Gottes, der sich in und durch Menschen in der menschlichen Geschichte erfüllen soll. Die Absicht, der Wille Gottes ist das Heil des Menschen, das Glück des Menschen. Gott hat den Menschen erschaffen und ihn bestimmt, an seiner eigenen Herrlichkeit, an seiner Fülle, an seinem Leben teilzuhaben. Und dem entspricht auch die tiefste Sehnsucht des Menschen. Der Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden, geborgen zu sein, einen Wert zu haben. Der Mensch sehnt sich nach einem Leben in Fülle. Das findet er aber nicht in Fülle in dieser Welt, sondern das findet er letztlich nur in Gott. Das ist der Heilsplan Gottes, dass der Mensch dieses Ziel findet und sein letztes Glück und den letzten Frieden findet. Diesem Heilsplan dient auch Josef. Im Heilsplan Gottes hat jeder seine Aufgabe, der mitwirken darf, dass sich der Plan Gottes erfüllt, damals wie heute. Josef dient dem Heilsplan Gottes, wir könnten sagen, einfach durch sein Vatersein. Der Begriff oder die Aufgabe Vatersein, Vater, gehört zur menschlichen Existenz, wie wir wissen. Kein Mensch verdankt sich selbst, sondern die Ursache für seine Existenz ist ein Mann und eine Frau, die sich verbinden. Vater und Mutter also gehören notwendig zur Existenz eines Menschen. Zusammen mit der Mutter hat der Vater die Aufgabe, das unmündige, hilflose Kind zu pflegen, zu erziehen und es bereit zu machen für das Leben, für ein selbstständiges Leben in dieser Welt. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, hat Gott sich dieser Gegebenheiten seiner Schöpfung bedient. Er machte für seinen Sohn keine Ausnahme, sondern der Sohn Gottes wird wirklich ganz Mensch hineingeboren in eine menschliche Familie. So sehen wir hier schon die erste und grundlegende Aussage, die wir über den heiligen Josef machen können. Josef ist Vater. Er wirkt durch diese Vateraufgabe am Plan Gottes mit. Sein Kind ist Gottes Sohn. Man könnte sagen, seine Vaterschaft ist eine göttliche Vaterschaft. Und diese göttliche Vaterschaft gibt ihr auch ihre ganz besondere Eigenart. Der Himmel, der Bereich Gottes, und die Erde, der Bereich des Menschen, sind nicht zwei voneinander völlig getrennte Wirklichkeiten, sondern Gott wirkt in dieser Welt. Himmel und Erde durchdringen sich. Dabei wird aber etwas absolut respektiert, das ist die Freiheit des Menschen. Anders ausgedrückt, Gott zwingt den Menschen nicht, wenn er etwas von ihm will, sondern es bedarf immer der Zustimmung des Menschen. Und wenn Gott im Leben des Menschen wirkt, dann zerstört er nichts im Menschen, sondern er bringt alles zur Entfaltung, alles, was Gott selbst in den Menschen hineingelegt hat oder was dieser Mensch aus sich heraus ist. Darum ist das Wirken der Gnade sehr sanft. Man könnte sagen, es ist lautlos, ohne den Lärm der Worte und ohne äußerlich beeindruckende Ereignisse. Die gibt es manchmal auch, aber sie sind nicht der Regelfall. Das Große ist ganz still, geschieht oft ganz im Verborgenen. So war es wohl auch, als der Sohn Gottes Mensch wurde. Es war eine stille Stunde, in der aber das Größte geschehen ist, was in dieser Welt je geschehen konnte, dass Gott Mensch wird, dass Himmel und Erde sich hier wirklich völlig durchdringen und dass zwei Menschen in dieses Geheimnis hineingenommen sind, zunächst einmal, nämlich Maria und Josef. Matthäus und Lukas, die beiden Evangelisten, berichten beide vom Ereignis dieser Menschwerdung Gottes. Matthäus mehr von der Gestalt des Josef her und Lukas mehr von der Gestalt der Maria her. Beide Berichte stimmen in einem Punkt, der ganz wesentlich ist, überein. In beiden Berichten wird gesagt, dass das Kind nicht deswegen entstanden ist, weil Josef es gezeugt hätte, sondern es ist entstanden durch ein Wunder Gottes, durch den Heiligen Geist. Das Kind hat keinen leiblichen Vater. Und deshalb wird Josef berufen, der Vater für dieses Kind zu sein. Durch den Engel, der Josef im Traum erscheint, überträgt ihm Gott diese Aufgabe, für den Sohn seiner Frau Maria der Vater zu sein. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist sozusagen die Beauftragung. Den Namen zu geben war Aufgabe des Vaters. Josef sollte für dieses Kind Vater sein, auch wenn er es selbst nicht gezeugt hat und auch kein anderer Mann dieses Kind gezeugt hat, sondern es von Gott Maria geschenkt wurde. Es heißt dann weiter im Bericht des Matthäus im ersten Kapitel, als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Der Auftrag, Vater für das Kind zu sein, das war keine Idee des Josef, sondern das war der Wunsch Gottes. Aber in der Bereitschaft, das Wort des Engels ernst zu nehmen, ihm zu folgen, drückt sich diese freie Entscheidung des Josef aus. Er ist bereit, diese Aufgabe, die ihm anvertraut wurde, zu übernehmen. In dieser Bereitschaft werden Haltungen sichtbar, die das Leben des heiligen Josef zutiefst prägen. Es ist zunächst einmal sein tiefer Glaube an Gott. Es ist dann die Bereitschaft, sein eigenes Leben herzugeben, es zu verschenken, also die Bereitschaft, echte Liebe zu leben. Und es ist die Fähigkeit, mit Gottes Plan mitzuarbeiten, die Fähigkeit, ganz auf Gott zu hören und sich von ihm führen zu lassen und zugleich jederzeit zur Stelle zu sein und sich tatkräftig einzusetzen, wenn er gebraucht wird. Der Glaube Josefs. Für den gläubigen Israeliten bedeutet Glaube nicht nur Glauben, dass es Gott gibt, also Glaube an die Existenz Gottes, sondern der gläubige Israelit lebt aus dem Glauben, ganz konkret dadurch, dass er das Gesetz Gottes, die Gebote, die im Alten Bund so zahlreich den Menschen vor Augen gestellt sind, dass er diese Gebote annimmt und erfüllt. Auf diese Weise werden alle Bereiche seines Lebens auf Gott hin ausgerichtet. Natürlich hat eine Religion, die vor allem das Gesetz beachtet, die Gefahr, dass die Erfüllung des Gesetzes ein Buchstabengehorsam wird, dass man das Gesetz um des Gesetzes willen erfüllt, wie wir es später bei den Pharisäern sehen. Darum war es für den echtgläubigen Israeliten immer wieder wichtig, seinen Glauben in Liebe und in Hingabe zu erfüllen, also die Gebote Gottes nicht nur zu erfüllen, damit man sie erfüllt hat, sondern sie mit der eigenen Hingabe, mit der eigenen Liebe zu erfüllen. Und das ist eigentlich das, was dann durch die Botschaft Jesu, durch das Evangelium ganz stark in den Vordergrund gerückt wurde. Wir sollen Gott freiwillig und in Liebe dienen, in tiefer Verbundenheit mit Gott, aus einem inneren Engagement heraus und nicht nur äußerlich. Und genau diesen lebendigen, liebenden, freiwilligen Glauben finden wir beim heiligen Josef. Schon vor dem Geschehen der Menschwerdung teilt Josef voll und ganz den Glauben Israels, sonst wäre es nicht möglich, dass er so entschieden die Botschaft des Engels annimmt. Josef antwortet positiv auf Gottes Wort. Wir haben schon gehört, er tat, was der Engel ihm gesagt hat. Sein Tun ist ein Tun aus dem Glauben. Er nimmt die ihm von Gott geoffenbarte Wahrheit an, mit seinem Verstand, mit seinem Willen, und er stimmt dem Wort Gottes zu. Was Josef und Maria anvertraut ist, ist ja überaus groß und herausfordernd. Sich ständig bewusst zu sein, dass sich in diesem Kind, das hier im Haus lebt, ein großes Geheimnis verbirgt, dass dieses Kind Gott geschenkt ist, dass er der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias, und das in den ganz gewöhnlichen Umständen des Lebens, ohne Wunder, ohne Außergewöhnlichkeit. Das muss eine ständige Herausforderung des Glaubens gewesen sein, ein ständig neues Annehmen des Unfassbaren. Eine Spur davon finden wir auch in den Evangelien. Als Maria und Josef den 12-jährigen Jesus im Tempel suchen und ihn endlich finden, als Jesus ihnen sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Nicht im Haus Josefs, sondern im Haus des himmlischen Vaters. Da heißt es ausdrücklich, sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Eine ständige Herausforderung des Glaubens, ein ständiges Annehmen des Unfassbaren. Der Glaube Mariens verbindet sich hier mit dem Glauben Josefs. Dieser Glaube ist nicht fertig, sondern wie der Glaube überhaupt dem Wachstum unterworfen. Und so haben sich Maria und Josef gewiss in diesem Ringen um den Glauben gegenseitig gestützt. Johannes Paul II. Hat in seinem Schreiben über den heiligen Josef einmal gesagt, dass Josef der erste Hüter des Glaubens an Jesus Christus war, zusammen mit Maria, seiner Mutter. So ist für uns der heilige Josef wirklich ein wunderbares Vorbild, auch für unseren Glaubensweg, eine Hilfe im Wachstum unseres Glaubens. Und wir dürfen ihn sicher auch immer wieder bitten, dass uns hilft, zu glauben an die Botschaft Jesu Christi. Die größte Gnade, das größte Geschenk im Leben des heiligen Josef war es gewiss, dass er über Jahre hinweg in größtmöglicher Nähe zu Jesus Christus leben durfte. Der Grund dafür war, wie wir gesehen haben, dass er von Gott erwählt, berufen war, der Mann Mariens zu sein und für Jesus gerade dadurch die Vaterrolle zu übernehmen. Die Evangelisten stellen zwei Dinge ganz klar. Es ist für sie ganz klar, dass Jesus nicht auf natürliche Weise empfangen wurde, dass es eine jungfräuliche Empfängnis war. Und sie sagen ganz klar, dass Josef der Mann Mariens und dadurch der Vater Jesu Christi ist. Matthäus bringt ja am Beginn seines Evangeliums den Stammbaum, die Abstammungslinie Jesu, und er will damit irgendwie beweisen, warum Jesus der Sohn Davids ist. Das war ja wichtig, um ihn wirklich als den Messias anzunehmen, denn David hatte die Verheißung, dass aus seinem Stamm der Messias hervorgehen würde. Also musste irgendwo ersichtlich sein, warum Jesus aus dem Stamm Davids stammt. Und darum will Matthäus am Beginn seines Evangeliums durch den Stammbaum des Josef das herleiten. Aber der Link, das ist die Ehe zwischen Josef und Maria, weil eben Josef nicht der leibliche Vater Jesu ist. Es ist fast paradox, dass die Evangelien so stark betonen, dass Jesus nicht von Josef gezeugt wurde und zugleich genauso stark betonen, dass Josef der Mann Mariens und dadurch der Vater Jesu ist. Was diese scheinbaren Widersprüche verbindet, das ist die Ehe von Josef und Maria. Darum hat diese Ehe zwischen Maria und Josef eine besondere Bedeutung. Im christlichen Sinn hat eine eheliche Verbindung drei wichtige Eigenschaften. Sie ist Ausdruck für die Liebe, mit der Mann und Frau sich verbinden und sich einander schenken, für diese tiefe Einheit der Liebe. Dann ist die christliche Ehe geprägt von der Unauflöslichkeit und von der Treue. Die Sakramentalität, das Ehepand ist von Gott geknüpft und deswegen unauflöslich und die Ehepartner sind zur Treue verpflichtet. Und die dritte Eigenschaft ist die Nachkommenschaft. Mann und Frau verbinden sich, um Kindern das Leben zu schenken. Die Familie im christlichen Sinn hat also die große Sendung, Berufung, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und sie mitzuteilen. Und das als ein lebendiger Widerschein der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes soll sichtbar werden in der familiären Liebe zwischen Mann, Frau und Kind. Aber was ist Liebe? Liebe bedeutet sich schenken. Die heilige Therese von Lisieux hat einmal diesen bekannten Satz geschrieben: Lieben heißt alles schenken und sich selbst schenken. Hier können wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen, um das noch besser zu verstehen. Es geht um die Schöpfung. Alles, was geschaffen ist, hat einen Zweck. Die Schöpfung ist sozusagen das Haus für den, der als Letzter in der Schöpfung kommt, und das ist der Mensch. Gott baut für den Menschen das Haus, und am letzten Tag, so heißt es in der Schöpfungsgeschichte, wird in dieses Haus der Mensch gesetzt. Alles ist Geschenk für den Menschen, der Mensch aber ist um seiner selbst willen da. Er hat keinen Zweck für irgendetwas, sondern ihn gibt es einfach deswegen, weil er geliebt ist und weil er gewollt ist von Gott. Aber Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Und hier wird noch einmal die Geschenkhaftigkeit auch des menschlichen Lebens sichtbar. Dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, dadurch wird deutlich, dass Mann und Frau zueinander gehören, dass sie sich ergänzen, ja, dass sie eben in der Verbindung miteinander Abbild Gottes sind. Nicht nur der Mensch als Einsamer, als Einzelner, sondern gerade in dieser Verbindung von Mann und Frau ist der Mensch Abbild für die Liebe Gottes. Papst Johannes Paul II. Hat in seiner sogenannten Theologie des Leibes hier einen wunderschönen Ausdruck geprägt. Er spricht von der bräutlichen Bedeutung des Leibes. Das heißt, der Leib des Menschen ist geschaffen für die Brautschaft, um sich einem Partner, einer Partnerin zu schenken. Und gerade hier die Erfüllung zu finden. Und der Papst sagt, dass gerade in der Leiblichkeit des Menschen, in dieser Zweigeschlechtlichkeit, der Sinn des menschlichen Lebens zum Ausdruck kommt. Dass der eigentliche Sinn des menschlichen Daseins darin besteht, Geschenk zu sein, sich zum Geschenk den anderen zu machen und dass hier der Mensch auch glücklich wird. Was Gott ursprünglich als etwas Wunderschönes geschenkt hat, Sexualität auch als Ausdruck, dass man sich einem geliebten Partner schenkt und den Partner annimmt, hier ist durch die Sünde eine Disharmonie gekommen. Der Partner ist nicht mehr nur Geschenk und ich schenke mich nicht einfach dem Partner, sondern es ist die Begierde gekommen, wo man den Partner benutzt, sozusagen zur eigenen Befriedigung, zum eigenen Glück. Das ist das Gegenteil von dem, was ursprünglich mit der Partnerschaft gemeint ist. So ist es die große Aufgabe in der Ehe, in der Partnerschaft, immer wieder sich selbst zu befreien von diesen falschen Bindungen, von dieser Begierde, wo man den anderen nicht mehr als Person wahrnimmt, sondern ihn sozusagen für sich haben will, um hineinzuwachsen in eine echte Liebe zueinander. Dazu erhalten wir gerade auch im Sakrament der Ehe die Gnade Gottes, damit uns das gelingt. Unsere schwache menschliche Liebe wird erneuert und unser Bemühen ist es immer der, dass die Liebe und die Hingabe reiner und schöner wird. Im Leben von Maria und Josef wird gerade dieser Aspekt sichtbar. Gerade dadurch, dass sie sich nicht leiblich einander geschenkt haben, wurde diese geistige Liebe ganz stark und ganz rein. Nicht die Begierde hat das Leben der heiligen Familie geprägt, sondern die echte, aufrichtige Liebe, die Liebe, die Jesus in diese Welt gebracht hat. Sie wurde sozusagen das erste Mal exemplarisch verwirklicht in der heiligen Familie. Das Heil, das Jesus bringt, beginnt so bei seiner eigenen Familie, bei seinen Eltern. Wenn wir diesen kleinen Exkurs jetzt auf unser Thema übertragen, auf den heiligen Josef, dann sehen wir, dass seine Aufgabe, sein Auftrag darin bestanden hat, sich selbst, sein Leben, seine Arbeit zum Geschenk zu machen. Dazu hat er eine Gabe des Heiligen Geistes empfangen, der seine menschliche Liebe dazu fähig gemacht hat und diese Liebe auch ständig getragen hat. Der gute Wille genügt ja nicht für die Liebe. Wir erfahren unsere Begrenztheit, sondern Wir brauchen gerade in der Beziehung zu unseren Mitmenschen und in der echten, konkreten Nächstenliebe, vor allem in der innigen, tiefen Liebe der Partnerschaft, die Hilfe Gottes. Josef hat Maria um ihrer selbst willen angenommen, nicht um selbst etwas davon zu haben, sondern in der Freiheit der Hingabe. Er hat sich selbst zum Geschenk gemacht. Diese Selbsthingabe des heiligen Josef, diese Bereitschaft, Maria mit geistiger Liebe innigst zu lieben, ohne diese Liebe körperlich auszudrücken, hat die bleibende Jungfräulichkeit, die bleibende Hingabe Mariens an Gott ermöglicht. Dadurch ist in die Kirche etwas hereingebrochen, was ein kostbarer Schatz ist, nämlich die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen. Die hat es so im alten Bund nicht gegeben. Maria hatte die tiefe Sehnsucht, das Gebot, das Deuteronomium, sollst Gott lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deiner Kraft, wirklich völlig zu verwirklichen. Und darum hat sie damals dem Engel die Frage gestellt, als er ihr sagte, dass sie Mutter werden sollte, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? In Maria beginnt etwas Neues, diese völlige Hingabe, dieses völlige sich Gott schenken, ausschließlich Gott zu gehören. Der heilige Josef hat wohl auch diese Sehnsucht gehabt, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Die Verbindung von Maria und Josef und das Geschenk, Vater und Mutter des Sohnes Gottes zu sein, hat nichts davon zerstört, von dieser Sehnsucht, sondern diese Sehnsucht in einer unglaublichen Weise zur Verwirklichung gebracht. Sie konnten sich einander geistig schenken in dieser gegenseitigen Liebe und haben damit ihre gemeinsame Liebe zu Gott auf wunderbare Weise zum Ausdruck gebracht. Neben dieser tiefen Liebe, echten christlichen Liebe und dem tiefen Glauben des heiligen Josef finden wir in den Erzählungen über Geburt und Kindheit Jesu die große Bereitschaft, mit der Josef dem Plan Gottes diente. Im Leben Jesu war nichts dem Zufall überlassen, sondern alles vollzog sich nach einem von Gott vorherbestimmten Plan. Aber damit dieser Plan in Erfüllung geht, braucht es von Seiten derer, die an diesem Plan mitarbeiten, eine große Fügsamkeit. Menschen, die für Gottes Stimme besonders empfänglich sind. Und das war eine Eigenschaft, die Maria und Josef auch in hervorragender Weise ausgezeichnet haben. Die Fügsamkeit für Gottes Plan, für Gottes Stimme. Wir entdecken das im Leben des heiligen Josef in drei Bereichen. In Bethlehem, in den Umständen, in den armen Umständen der Geburt Jesu, im Exil in Ägypten und dann im Leben, im alltäglichen Leben der Familie von Nazareth. Was die Heilige Schrift berichtet, ist Folgendes. Josef trägt Jesus in die Einwohnerliste des Römischen Reiches ein. Josef und Maria gehen ja zur Volkszählung nach Bethlehem und in dieser Zeit wird Jesus geboren. Also ist es anzunehmen, dass Josef nicht nur seine Frau und sich, sondern auch das neugeborene Kind in die Einwohnerliste des Römischen Reiches einträgt. Vielleicht einfach so. Jesus, Sohn Josefs aus Nazareth, aus dem Stamm David. Damit wird Jesus auch rechtlich, man könnte sagen, ganz offiziell Bürger dieser Welt, Bürger des Römischen Reiches. Und wenn wir auf die Passion Christi vorausschauen, dann merken wir, er muss sich ja in seinem Prozess vor Pilatus, dem Statthalter des Römischen Reiches, verantworten. Dann ist Josef der einzige Augenzeuge der Geburt Jesu. Er ist auch Zeuge der Anbetung der Hirten und der Weisen aus dem Morgenland. Josef erfüllt die erste religiöse Pflicht des Vaters, nämlich die Beschneidung des Kindes. So wird Jesus in den Bund Gottes mit Abraham aufgenommen, der natürlich in Jesus seine volle und vollste Verwirklichung findet. Dann erfüllt Jesus die Aufgabe, dem Kind einen Namen zu geben. Den Namen sucht er sich nicht aus, sondern erfährt er vom Engel. Jesus soll das Kind heißen. Aber damit, dass er diesem neugeborenen Kind den Namen gibt, erklärt er die rechtmäßige Vaterschaft für Jesus. Die nächste Aufgabe ist die Darstellung des Kindes im Tempel. Jesus ist der Erstgeborene und deswegen muss er eingelöst werden, so wie alle erstgeborenen Söhne der Juden. Josef trägt sozusagen die Opfergabe auf seinen Händen in den Tempel nach Jerusalem. Jesus freilich konnte nicht ausgelöst werden, denn wie kein Mensch war er Eigentum Gottes und 33 Jahre später sollte er wirklich als Opfergabe am Holz des Kreuzes dargebracht werden. All das spiegelt sich schon ein wenig in dieser Darstellung Jesu im Tempel und hier ist Josef in voller Verantwortung beteiligt daran. Dann die Flucht nach Ägypten. Jesus ist der Retter, aber hier braucht er selber einen Retter. Josef rettet Jesus. Josef rettet den Retter, indem er mit dem Kind und der Mutter nach Ägypten flieht. 12 Jahre später wird Jesus das erste Mal nach Jerusalem gehen und bleibt im Tempel zurück. Josef sieht seine Verantwortung für das Kind und sucht das Kind zusammen mit der Mutter 3 Tage lang, bis sie ihn endlich im Tempel finden. Und dann ruft Jesus seinen Eltern das Geheimnis in Erinnerung, das der Engel ihnen 12 Jahre vorher ja gesagt hat. Dieses Kind ist vom Heiligen Geist, sein Vater ist Gott und er muss das tun, was Gott von ihm will. Dann die Erziehung in Nazareth. Es war die Aufgabe des Josef, für die Ernährung des Kindes und seiner Mutter zu sorgen, für die Kleidung. Es war die Aufgabe des Vaters, die Kinder im Gesetz zu unterweisen, ihnen ein Handwerk zu lehren. Wir wissen heute mehr denn je, wie groß der Einfluss der Eltern oder der Familie auf die Entwicklung eines Kindes ist. Selbst wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dürfen wir nicht annehmen, dass der Einfluss Josefs auf Jesus, mit denen er so viele Jahre gemeinsam gearbeitet hat, groß war. Vielleicht sind manche Gleichnisse, die Jesus später im Evangelium erzählt, in jener Zeit gewachsen, als Josef Jesus die Geheimnisse der Natur auch gezeigt und beigebracht hat. Josef verkörpert für Jesus den Vater im Himmel. Und wenn es heißt, dass Jesus seinen Eltern gehorsam war, dann hat er hier in der heiligen Familie gewissermaßen den Gehorsam gelernt, den er später bis zum Tod am Kreuz leisten wird. Vielleicht hat er zu Josef Abba gesagt. Das war der familiäre Ausdruck für den Vater in der Familie. Dieses Wort wird er später zu Gott sagen. Abba, Vater, dein Wille geschehe. Aber Ausdruck der Liebe Josefs in Nazareth zu seiner Familie ist die Arbeit. Es ist sozusagen der männliche Ausdruck der Liebe, das Handwerk, das Zimmermannshandwerk. Jesus als männlicher Nachkomme arbeitet mit dem Vater, teilt die Arbeit Josefs und so wird dann auch Jesus später bezeichnet. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Auch das ist ein Geheimnis und nicht zufällig. Arbeit ist Teilhabe am Schöpfungswerk Gottes. Doch die Arbeit formt der Mensch die Materie. Er gestaltet sie, er nimmt sie in den Dienst. Das ist eine schöpferische Aufgabe, nicht Last, sondern eigentlich hohe Würde. Dadurch, dass Jesus selbst arbeitet, arbeitet er an der Schöpfung. Und wenn der Glaube uns sagt, dass Gott durch sein Wort alles geschaffen hat, dieses Wort ist der Sohn, wenn Gott durch seinen Sohn die Schöpfung erschaffen hat, dann ist es wunderbar, wenn wir jetzt sehen, dass der Sohn der Mensch wird jetzt die Schöpfung weiterführt, dadurch, dass er sie mit seinen eigenen Händen heiligt und weiterentwickelt. Das ist das, was wir aus der Heiligen Schrift von Josef wissen. Und bei all diesen Ereignissen, die teilweise schwer waren oder eintönig, alltäglich, bei all dem antwortet Josef mit außergewöhnlicher Bereitschaft, ohne Widerspruch, ohne Zögern, ohne Kritik und Klage, ohne Berufung auf eigene Wünsche und Rechte, einfach erfüllt von Ehrfurcht vor dem, was ihm aufgetragen ist, erfüllt vom Fleiß in seiner Arbeit, eben erfüllt von einer Liebe, die nicht nur Gefühl oder Gedanke, sondern Wirklichkeit wird. Er tat, was der Engel ihm gesagt hatte. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, wir haben über das Leben des heiligen Josef nachgedacht, über seinen tiefen Glauben, über seine aufrichtige Liebe, über seine Fügsamkeit für den Plan Gottes. Und wir wollen zum Abschluss noch einen Aspekt gemeinsam betrachten, nämlich sein geistliches Leben. Können wir etwas über das geistliche Leben des heiligen Josef erfahren? Aus dem, was wir bisher gehört haben oder was die Heilige Schrift berichtet, geht hervor, dass Josef von Nazareth selbstlose Treue geübt hat und gewiss ein reines Herz hatte, das ihn ganz empfänglich machte für Gottes Wort. Das ist ja die Grundhaltung der Jünger Jesu, die Grundhaltung der ganzen Kirche, Gottes Wort in Ehrfurcht hören. Das geistliche Leben des heiligen Josef war gewiss kein Nebenschauplatz, so als würde es auf der einen Seite die Arbeit geben oder die Sorge für die Familie und dann zieht man sich zurück zum Gebet, sondern das tägliche Leben war von seiner inneren Haltung ganz durchdrungen. Zwei Dinge aber können uns hier einen Hinweis geben auf das geistliche Leben des heiligen Josef. Der eine Hinweis ist, vielleicht könnte man sagen Zufall, aber was ist schon Zufall in der Heiligen Schrift? Alles ist gewollt und geplant und vom Geist Gottes eingegeben. In der Heiligen Schrift wird kein einziges Wort des heiligen Josef überliefert. Eine Stille umgibt sein Leben. Eine Stille, die ihn empfänglich gemacht hat, für das Sprechen des Heiligen Geistes, für das Wirken Gottes in seinem Leben. Das war der eine Punkt. Der zweite, das sind diese Träume, von denen die Heilige Schrift berichtet. Gott führt Josef von Nazareth durch Träume. Es ist eine innere Führung und Gott gibt seine Anweisungen durch einen Engel, der Josef im Traum erscheint. Drei Umstände werden durch diese Träume dem Josef bekannt gemacht. Die Umstände der Empfängnis des Sohnes Gottes, die Anweisung, mit der Mutter und dem Kind nach Ägypten zu fliehen und dann der Hinweis, zurückzukehren in das Land Israel und genauer nach Nazareth. Die innere Stille und die Führung Gottes durch diese Träume geben Josef Kraft zu großen Entscheidungen und Taten. Und darüber hinaus können wir über das geistliche Leben noch etwas sagen, nämlich die Nähe zu Jesus im Haus von Nazareth war nichts anderes als Nähe zu Gott, sozusagen im grauen Alltag. Die Spannung zwischen einem tätigen und einem innerlichen Leben, oder einfacher gesagt, die Spannung zwischen Arbeit und Gebet, sind im Leben des heiligen Josef überwunden. Auch die Spannung der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten sind in ihm sicher überwunden. Seine Liebe zu Gott brachte er dadurch zum Ausdruck, dass er seiner Familie diente. Und indem er seiner Familie diente, lebte er eine reine Liebe zu Gott. Vielleicht könnten wir dieses Doppelgebot der Liebe, das Josef auch vorbildlich gelebt hat, symbolisiert finden in den zwei Tauben, die Josef nach der Geburt Jesu im Tempel opfert, um dieses Kind auszulösen nach dem Gesetz Israels. Die eine Taube, die für die Liebe zu Gott steht, und die andere Taube, die für die Liebe zum Nächsten steht. Die Opfer des alten Bundes wurden abgelöst durch das Opfer der Liebe, das Jesus am Holz des Kreuzes für uns dargebracht hat. Diese Liebe hat Josef in seinem Leben bereits ein Stück weit vorweg genommen und gelebt. Und das zum Vorbild für uns. Ich möchte diese Meditation abschließen mit einem Gebet des irischen Bischofs Philip Boyce. Ein Gebet zum heiligen Josef. Heiliger Josef, lehre uns alle die Stille deines Herzens. Führe uns voran auf dem Weg des Gebetes und der Anbetung. Führe uns hin zur innigen Vertrautheit mit Jesus und Maria. Lehre uns, in der Erfüllung unserer täglichen Pflicht deine Unterscheidung zu leben. Lehre uns dein Ergriffensein von der göttlichen Gegenwart, die uns umhüllt, deine Bereitschaft für den Willen Gottes, deine freuderfüllte Demut in der Arbeit eines jeden Tages, deinen heroischen Gehorsam für das Werk der Erlösung. Lehre uns in einem reinen Glauben, ohne Vorbehalt uns hinzuschenken, ohne zu fordern, dass die Früchte unseres Einsatzes für uns sichtbar werden. Hilf uns mit frohem Herzen, die Stunde Gottes zu erwarten und uns als lebendige, freie und treue Werkzeuge seiner göttlichen Vorsehung mit ganzem Herzen und ganzer Seele hinzugeben. Amen.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Pater Georg Gantiola mit Gedanken zum heiligen Josef, dessen Verehrung und Anrufung uns der heilige Vater Papst Franziskus in diesem Jahr in besonderer Weise ans Herz legt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören auf einer CD und natürlich auch in unserer Mediathek auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke fürs Dabeisein, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.